Herzlich willkommen bei der Folge 259 vom Techtelmechtel. Ich bin der Florian Bodocki und ich habe eine kleine, aber immer noch gute Runde bei mir, wenn ich finde. Da haben wir einmal den Domagoj Belancic.
Hallo.
Und einmal den Luca Fontana.
Hallo.
Ja, unser Podcast-Daddy, wenn ich ihn nenne, ist mal wieder auf Reisen. Darum übernehme ich für ihn und wir haben ein gutes Programm, wenn ich finde.
Wo ist der Phil?
Ist irgendwie gut
Kaffee. Keine Ahnung.
Wo ist er? Wieso ist er nicht da?
Er ist gut Kaffee machen, habe ich gehört. Er geht an eine Kaffee-Weiterbildung zusammen mit dem Simon. Beim Simon verstehe ich es auch noch, warum zum Teufel der Phil dabei sein muss, habe ich keinen
Pass. Gratis Kaffee, ganz einfach.
Gratis Kaffee. Der Simon hat uns das gestern ganz lang und breit erklärt, was ich mache. Ich habe aber leider irgendwie ein bisschen auf Durchzug geschaltet und irgendwie an etwas anderes gedacht.
Ich hoffe, sie bringen mir etwas mit. Mein Vollautomat hat nämlich aufgegeben heute Morgen. Es hat zuerst geheissen, spül den Milchhahn aus. Und das habe ich etwa dreimal gemacht. Nicht, mache keinen Kaffee mehr. Darum musste ich mal wieder zu der Bialetti greifen.
Das ist ein schöner, klassischer. Das ist für mich der Sommerferienkaffee.
Wenn du bei der Nonna bist, oder was?
Genau.
Yes. Genau. Ich kriege aber von der Melitta kein Support mehr für die Maschine, weil sie schon zu alt ist. Und genau so geht es den Leuten bei Windows 10.
Was für ein Übergang.
Mega Segway. Am 15. Oktober ist fertig mit dieser Sache. Microsoft bietet aber noch so ein bisschen Workaround an. Über das reden wir heute in den News, was wie wo. Denn Death Stranding 2, wir schreiben kein Review, warum, absoluter Skandal. Mhm. Und dann brandheiß, da morgen haben wir das erfahren, James Bond hat einen neuen Regisseur. Wir reden auch über das. Dann reden wir im Big Screen über F1, the Movie. Und in der Spielecke reden wir dann aber gleich nochmal ein bisschen über Death Stranding 2 und warum fast sechs Jahre nach dem Launch von der PS5 die neue Generation Konsole richtig ins Rollen kommt. Aber zuerst gehen wir mal zu unseren News. Ja, Jungs, wer von euch benutzt noch Windows 10?
Nein, nicht mehr.
Nicht, dass ich wüsste.
Gut, also mir geht es auch so. Abgesehen davon, dass ich Mac-User bin, habe ich Windows 11 auf meiner Maschine. Es sind aber offenbar noch wirklich richtig viele User, die Windows 10 verwenden. Und obwohl der Support ja wie schon länger angekündigt im Oktober ausläuft, hat jetzt Microsoft beschlossen, dass sie das mal auch für Private ihre Supportverlängerung anbieten. Das gibt es für Unternehmen schon länger. Dort, die dürfen ganze 3 Jahre gegen Bezahlung kriegen sie noch Support. Und bei Privaten ist es jetzt 1 Jahr. Und zwar, ja, nennt sich das ESU, Extended Security Updates. Und bis am 13. Oktober 2026 kannst du noch so lebenserhaltende Massnahmen beziehen. Wenn du dich rechtzeitig anmeldest im Juli kommt dann der Enrollment Wizard, also wenn du zu den Windows 10 User gehörst, die da noch ein bisschen an dem OS hängen, dann halt die Augen offen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, die kosten und es gibt Möglichkeiten, die, Achtung, ich mache Gänsefüßchen für die, die uns nur mal hören, gratis sind. Mhm. Und zwar der simpelste Weg ist es einfach, du zahlst $30, also das veranschlagt Microsoft, wobei der Preis je nach Region variieren kann, also mal schauen, was er denn in der Schweiz kostet, so 100. Nein, ich weiß es nicht, das ist meine Unterstellung.
Okay.
Zahlst es einfach und dann kriegst du ein Jahr lang Patches und Updates, wo wirklich einfach so kritische Sicherheitslücken und richtig blöde Bugs noch beseitigen, allerdings keine Funktion oder Design-Updates mehr für irgendetwas. Die zweite Möglichkeit, wie du die Updates bekommen hast, ist, du registrierst dich am Reward-System. du machst dann so Sachen, wie du verwendest. Irgendwie. Du kriegst Punkte, wenn du zum Beispiel die Bing-AI verwendest und deren dann auch erlaubst, deine Daten zu benutzen. Du überlässt Microsoft quasi Daten für das, kriegst einen Punkt und die kannst du für solche Sachen einsetzen.
Wow.
Also die sogenannte kostenlose Variante ist, wenn du einfach regelmäßig Backups machst von deiner Windows 10 Maschine auf OneDrive und dann wird es auf der Weg gepatcht. Dort ist allerdings der Twist. OneDrive Standard gratis, in, Speicher ist 5 GB. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Also 5 GB für System-Backup. Bei mir
das könnte knapp werden.
Könnte eng werden. Oder? Das heisst, eigentlich musst du dort einfach dann mehr Speicher kaufen und somit ist es dann auch nicht mehr gratis. Ja, was sage ich dir dazu? Ich meine,
also eigentlich will Microsoft schon, dass du auf AV endlich mal wechseln.
Ja.
Oder? Das ist, jede Option ist irgendwie mit irgendetwas verbunden, das nicht optimal ist. Und am liebsten hätten sie natürlich, dass alle endlich weg würden gehen von Windows 10, oder? Das ist so mein Eindruck, den ich bekomme.
Das ist das, der Eindruck, den teile ich mit dir sehr fest. Also,
mein Problem war eben lang, nicht, dass ich nicht wollte wechseln, obwohl irgendwie alles, was ich mir gehört habe über Windows 11, ist schlecht gewesen. Und alle haben gesagt, wenn du kannst, bleib bei Windows 10. Aber bei mir war das Problem, ich habe lange Zeit auch gar nicht können, weil ich meine Hardware das gar nicht zugelassen hätte. Ich habe immer die Option, hey, tu jetzt auf Windows 11 updaten, prüf da, ob das funktioniert. Sorry, eigentlich geht es gar nicht bei dir. Und dann war es so, muss ich jetzt einen neuen Prozessor kaufen? Oder was muss ich jetzt machen? Eine neue Grafikkarte?
Okay.
Ich weiß nicht, bei wie vielen Leuten das gleiche Problem ist. Oder? Ich weiß nicht, ob meine Eltern zum Beispiel ihren PC, ob der ready genug ist für Windows 11. Weil wenn ich lange Zeit einen PC hatte, wo es offenbar nicht war, laut Windows Assistant, dann frage ich mich, wie es zum Beispiel bei meinen Eltern ist.
Ja, berechtigte Frage. Wobei ich halt ein das Gefühl habe, vielleicht ist es so ein bisschen so eine Support-Insurance-Vorsichtsmaßnahme. Also ich habe Windows 11 indeed, weil die Meldung immer wieder gekommen ist, jetzt bei meiner Mutter installiert und ihre Asus-Laptop ist, glaube ich, 6 Jahre alt. Also sie hat den gekauft, bevor wir alle, so ein paar Wochen, bevor wir alle zusammen in Lockdown gekommen sind.
Ja.
Oder 5,5, lass es 5,5 sein. Und es ist wirklich so ein Midrange-Laptop. Weißt, meine Mutter hat sich kein 2.500 Franken Dings gekauft, weil außer Office und Internet benutzt sie das eigentlich nicht.
Ja.
Von dem her, hey, ich kann ja immer noch zurück. Also, ich fordere da auf, auch wenn der Ability-Check dann Nein sagt. Drückt mal auf Setup.
Mach es trotzdem.
Ja, also im Fall wirklich. Du kannst YOLO. Relativ einfach einen Rollback machen, ehrlich gesagt. Ja.
Oder auch auf Linux wechseln, so wie alle in den Kommentaren in deinem Artikel.
Genau, wenn man denen darf glauben.
Wie der Kevin, ja.
80% von der Schweizer Bevölkerung sind bekanntermaßen auf Linux mindestens.
Ja. Ey, es ist wirklich, nachdem dass ich gehört habe, was für Probleme das Kevin hatte und wie das mit Basteln und so zusammen verbunden ist, so gar keinen Bock auf das. Dann gebe ich lieber meine Daten an BingKI. Hier, nehmen sie.
Genau. Ja, also sehe ich ähnlich. Ich meine, ich bin von Haus aus ursprünglich mal Informatiker, lange ist es her, aber da musst du halt schon, du musst halt auch wirklich wollen. Mit dem beschäftigen. Das ist so.
Es ist einfach keine Werbung für ein Betriebssystem.
Linux, ja. Du musst es wollen.
Du musst es wirklich wollen.
Oh, Marketing at its best. Genau. Hey, ja, also so ist es halt jetzt einfach. Geht gerne. Ich tue den Artikel auch dann logischerweise in den Show Notes verlinken. Könnt ihr gerne durchlesen, wie das im Einzelnen funktioniert. Ich habe auch alles verlinkt, wenn euch das interessiert. Und dann könnt ihr da schauen. Ja, wie ihr es denn gerne haben wollt. Punkt, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Und wir gehen weiter. Domi, kein Death Stranding 2 Review. Ich bin bodenlos enttäuscht.
Es hat mich wirklich recht traurig gemacht. Und schon die eine oder andere Träne vergossen, muss ich sagen. Das ist unschön. Ja, der Phil hat einen Artikel gemacht bei uns auf digitech.ch. Am Dienstag ist der, glaube ich, live gegangen und der ist auf erstaunlich viel Interesse gestossen. Hätte ich nicht gedacht, dass das für so viele Likes und Kommentare sorgt. Und dort hat der Phil kurz erklärt, wieso dass es von uns kein Death Stranding 2 Review gibt. Und für Leute, die noch nie etwas von diesem Spiel gehört haben, das ist eines der grössten, wenn nicht sogar das grösste, je nachdem, was für Metriken das man anschaut, Spiel vom Jahr. Zumindest einmal eines der prestigeträchtigsten, weil das Spiel stammt aus der Feder vom legendären Spielproduzent und Director Hideo Kojima und seinem Studio Kojima Productions, ist exklusives PS5-Spiel, produziert von Sony, mitproduziert von Sony, also finanziert von Sony. Und ja, Death Stranding Ace ist sehr, wie sagt man so, divisive Spiel gewesen. Also die Leute haben es sehr geil gefunden, die Leute haben es sehr weird gefunden, aber sie waren alle gespannt, wie es weitergeht mit dem zweiten Teil. Und wir waren auch darauf gespannt und wir haben ganz viel Content dazu geplant. Nicht nur Reviews, sondern so ein bisschen Ratgeber und ein bisschen Hintergrund zum Kojima und so. Das haben wir jetzt alles leider nicht können machen, weil wir den Key erst am Montag bekommen haben, wo das Embargo für Reviews aufgehoben wurde. Also ab dann konnten Reviews rausgeben. Und das dann haben wir erst einen Key bekommen.
Das ist super, super sinnvoll. Also warum kann man so einen Key nicht früher geben?
Ja, genau. Wieso? Und in diesem konkreten Fall, es gibt Gründe, aber ich hab mir wie gedacht, es ist vielleicht spannend, um so ein allgemein so ein Hintergrund zu geben, wie das sonst funktioniert. So. Und dann versteht man vielleicht auch so ein wie es kann kommen, dass wir jetzt für eines der grössten Spiele des Jahres keinen Zugang haben bekommen. Weil bei Sony haben wir ja in der Vergangenheit eigentlich immer bei den grösseren Spielen haben wir, im Voraus Zeug bekommen, zum Testen, dass wir eben auf Embargo-Ende, wo meistens ein, zwei Tage vor Release ist, dass wir da Tests haben, aber hier jetzt leider nicht geklappt. In der Regel sieht es so aus. Der Prozess, wenn ein neues Spiel rauskommt. Wir haben so ein monatliches Planungsmeeting, wo wir schauen, hey, look, in zwei Monaten kommt Spiel XY raus. Ich glaube, wir sollten zu dem irgendetwas machen, was recht wichtig ist. Das gleiche war jetzt bei Death Stranding oder mehr gewusst, okay, da müssen wir irgendwie Content dazu haben. Und dann fragen wir in der Regel Publisher an oder Agenturen, die dahinter stehen, die mit dem Publisher zusammenarbeiten und sagen, hey, look, wir hätten im Magazin Interesse, das Spiel zu reviewen. Manchmal schreiben wir dann auch, wir könnten uns vorstellen, Ratgeber zu machen oder wir könnten uns vorstellen, irgendwie noch mehr Inhalte dazu zu machen. Falls ihr Review-Keys im Voraus versendet, wären wir froh, wenn wir auch einen würden bekommen. Und in den meisten Fällen klappt das dann. Bei einzelnen Publishern müssen wir noch gar nicht nachfragen, weil da kommt es wie automatisch. Dann sagen sie einfach, hey, schaut hier, Key, falls ihr Interesse habt, könnt ihr ihn hier einlösen. Und dann machen wir das oder nicht. Luca, als kleine Side-Note, wie ist das bei den Film-Reviews, die du machst? Musst du aktiv nachfragen oder kommt das Zeug einfach bei dir ins Postfach reingeflattert?
Das kommt tatsächlich einfach zu mir ins Postfach reingeflattert. Beziehungsweise am Anfang natürlich habe ich mir auch mal eine Vorstellung gemacht bei allen Filmstudios und ihnen aufzeigen, warum ich auf ihre Presseliste soll kommen, warum ich es wert bin, dass sie mich auf ihre Verteilen nehmen von Menschen, die Zugang zu Pressevisionierungen bekommen. Und wenn du sie dann überzogen hast, dann bist du eigentlich auf der Liste drauf. Und sobald irgendwo eine Pressevorführung stattfindet, bekommst du relativ automatisch. Ich habe bis jetzt selten, wirklich sehr selten, müssen aktiv nachfragen, hey, im Falle, keine Ahnung, übermorgen kommt Avengers Endgame ins Kino, sollte es da nicht noch eine Pressevorführung? Also, kommt sehr selten vor. Es kommt meistens recht automatisch.
Gäbe ich bei Serien und so?
Bei Serien eigentlich ähnlich. Bei Serien muss ich schon mehr nachfragen. Es gibt Publisher, jetzt komme ich auch mit, Vertreiber oder so, ja, wo das relativ automatisch versendet. Bei manchen fragen sie dich, ob du willst, dann schlönst dich quasi vor. Beim Studio sagen, ich kann drei Leute aus der Schweiz nominieren, ich würde gerne dich nominieren, hast du Interesse? Dann kann ich sagen ja oder nein und dann gehen sie zum Studio fragen.
Ah, cool, ja.
Und bei anderen ist es wirklich einfach, musst du von dir aus selber, bei den Netflix ist es oft so, die dürfen gar nicht automatisch machen, weil jede Serie hat wieder ganz jemand anders im Hintergrund, der für den ganzen Betrieb verantwortlich ist. Und das ist überhaupt nicht immer wie so, bei Disney sind wir die gleiche Agentur, bei dem sind wir die. Bei Netflix ist jede Serie eine andere Agentur. Und darum musst du dort immer ganz gezielt nachfragen gehen, wenn du etwas willst.
I see. Aber in dem Fall eher so ein bisschen automatisierter. Bei uns ist es je nachdem einen grösseren Aufwand. Also wenn wir jetzt nichts würden machen, dann würden wir längst nicht so viele Games reviewen, wie wir das jetzt machen. Also das ist mit ein bisschen manuellem Aufwand bei uns verbunden. Und meistens ist es dann so, dass wir eben einen Key im Voraus bekommen. Und da ist die Zeitspanne aber mega unterschiedlich. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel einen Key, das ist, glaube ich, ein Rekord. So viel habe ich noch nie Zeit gehabt. 6 Wochen vor Release bekommen. Oh. Das ist ein riesen Luxus.
Das ist super geil, ja.
Ja, da kannst du dann wirklich Zeit nehmen und wie ein normaler Mensch spielen.
Und das ist dann auch schon finalisiert? Oder?
Ja, das konkrete Spiel, ich kann jetzt nicht sagen, welches es war, aber das konkrete Spiel war fertig. Ich glaube, es hat auch kein Day-One-Patch gegeben oder so. Es war einfach fertig. Geil. Das ist super geil. Da kannst du einfach so 6 Wochen... Wenn du mal Zeit hast, spielst, machst du deine Notizen, schreibst ein bisschen am Artikel weiter. Das ist so der Idealfall, aber die Realität sieht meistens so aus, dass wir es vielleicht 1 bis 2 Wochen vor Release bekommen. Manchmal ein paar Tage. Und dann ist so, ja, 4 Tage vor Release ein 50-Stunden-Spiel. Viel Spaß damit.
Du musst es zuerst mal spielen und dann musst du auch noch ein Review schreiben dazu.
Ja, genau. Und das verstehe ich auch nicht. Weißt du, so, was ist, also klar, wahrscheinlich brauchen sie einfach das Entwicklerstudio wirklich bis zum letzten Zeitpunkt brauchen sie noch die Ressourcen und Zeit, um es fertigstellen. Und wahrscheinlich ist irgendwo ein kritischer Bug oder so. Und darum kann es nicht raus. Aber ich glaube, das hat tatsächlich einen negativen Effekt auf Bewertungen. Weil wenn du irgendein Open-World-Spiel, eben, wo 50, 60, 70 Stunden, wenn du das durchstressen musst und in 30 Stunden durchspielen und all die coolen Nebensachen nicht siehst, das kann schon negativen Einfluss haben auf deine Bewertung, oder? Und
absolut.
Dann würde ich auch Sachen nerven, die ich vielleicht nicht nerven würde. Weißt du, so, wenn du so das Gefühl hast, ach komm, mach endlich vorwärts, ich will endlich weiterkommen.
Ja.
Und so.
Ja, und wenn halt Zeit... so Redundanzen im Gameplay, ja, wenn du dich natürlich in unheuren kurzer Zeit musst durchsuchen, dann merkst du, dass es die Redundanzen gibt. Wenn ich Zeit habe, über 4 Wochen zu spielen, dann nerven die mich wahrscheinlich viel, viel weniger.
Genau. Ja,
definitiv.
Darum es ist es mega schwierig, so zu abstrahieren und zu überlegen, ist das Problem, das ich jetzt in diesem Spiel habe, ist das mein Problem, weil ich einfach keine Zeit habe, um das zu reviewen oder sehr wenig Zeit habe? Oder ist das etwas, das ein normaler Mensch, wenn er das spielt, auch würde stören? Das ist immer so ein bisschen Abwägen und das ist nicht immer einfach richtig einzuschätzen. Genau, und meistens, zum Timing, Luca, das würde mich noch interessieren. Bei den Filmen habe ich so mitbekommen, du hast aber so recht tight, also du bist einen Film schauen, am Morgen Pressevorführung und hast dann am Nachmittag schon ein Review parat gehabt, teilweise, oder?
Ja, das ist genau, also ich kenne eigentlich ein Problem wie du. Es ist wirklich oft, Review heisst, oder Pressevorführung heisst, am Dienstag um 11:30 über den Mittag, oder, wenn die Kinos zu sind. Oder vielleicht, wenn ich mal Glück habe, am 9 Uhr am Morgen, dann habe ich aber Glück. Embargo fällt am 6 Uhr am Nachmittag. Und du willst natürlich aufs Embargo hieß diese Review haben.
Und dann ist das Interesse am grössten, oder? Wenn alle rausgehen, du willst auch einer von den Ersten sein und es gibt Google-Traffic und so.
Voilà, oder SEO-Traffic, alles. Und du willst einerseits nicht vom Algorithmus gestraft werden, du willst natürlich auch nach Hause können sagen, hey, wir sind wirklich an der, ich habe nicht abgeschrieben von anderen, sondern ich habe genau
ja,
das, ich habe meine eigene Meinung. Aber es ist dann genau das, wenn du kommst, keine Ahnung, du hast Dune Part 2 gesehen, irgendeinen huren 3-Stunden-Hammer. Das Hirn ist gekocht, du bist völlig normal auf einem anderen Planeten. Und du sagst so, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit und ich muss schnell irgendetwas anrotzen, das aber einigermaßen noch gut tönt, gut geschrieben ist, appetitlich geschrieben ist, Wert hat, Gehalt hat. Und irgendwie, du hast aber gar keine Zeit gehabt, um den Film setzen zu lassen. Weil, wissen Sie noch, Dune Part 1 ist mir genau das passiert. Ich glaube, das Review war nicht einmal so gut gewesen. Aber der Film ist sensationell. Aber ich habe wirklich null Zeit gehabt, um das zu setzen lassen. Ich musste das sofort antatschen. Und irgendwie eine Woche, 2, 3 später, je länger, je mehr, dann bin ich den Film ein zweites Mal geschaut. Komplett neue, andere Meinung gehabt.
Voll, ja, das ist dann ja mega. Das habe ich auch gemerkt, bei diesem 6-Wochen-Zeitraum, den ich jetzt hatte. Ich habe nicht einmal die 6 Wochen gebraucht, um durchzuspielen. Vielleicht bin ich nach 4 Wochen oder so fertig gewesen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich so ein bisschen setzen und so ein bisschen zurückschauen, irgendwie habe ich immer eine bessere Meinung bekommen vom Spiel. Es ist so, wirklich, du brauchst manchmal ein bisschen Distanz, um es irgendwie richtig einschätzen. Das ist aber so schwierig, ja.
Bei Dune Part 2 hatte ich mega Glück gehabt, dass ich wirklich den Film durfte, als einer von den ganz, ganz wenigen, ich glaube 2 oder 3 Leute in der ganzen Schweiz sind eingeladen worden zu einer exklusiven Pressevorführung. 1 Monat vor der eigentlichen Pressevorführung.
Ah, geil, ja.
Ah, okay, ja.
Das ist der Wahnsinn. Ich hatte 1 Monat Zeit gehabt, um den Film schön können setzen lassen, Gedanken abschreiben, mal ein Absätzchen zu schreiben, dann wieder etwas anderes zu machen, dann wieder zurückkommen. Das ist super. Am liebsten hätte ich es immer so, aber das ist natürlich... Gell, da kann auch geleakt werden, Zeugs, das machen sie nicht.
Ja, ich glaube, das ist sicher auch ein Faktor, ja, voll. Ja. Ich glaube, es gibt viele Publisher, die Angst haben, dass, dass ja. Dann, was ja auch immer wieder passiert, oder? Du siehst immer wieder so Gameplay-Szenen, die plötzlich auf Twitter oder YouTube landen, die dann schnell gesperrt werden und so, aber gleich, es passiert immer wieder. Je mehr Leute, dass es früher rausgehst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass etwas liegt. Das ist definitiv so. Genau, und noch der letzte Punkt, der vielleicht noch spannend ist, so ein bisschen als Info, wir bekommen immer, und weil es ab und zu in den Kommentaren auch für Diskussionen sorgt bei unseren Reviews, wir bekommen immer je nach Publisher ausführliche oder weniger ausführliche Embargo-Infos, wo dann drinsteht, über was das wir dürfen reden und über was das wir nicht dürfen reden. Da gibt es ja so jenste Verschwörungstheorien, dass Publisher dir nur Zeug schicken, wenn du einwilligst, dass du nur positiv über das Game redest und so. Das steht nicht in den Embargo-Infos drin. Aber die Leute sind überzeugt davon, immer wieder. Immer wenn ich das Spiel gut bewerte, wo die Leute das Gefühl haben, das ist doch ein Scheiß, das ist woke, das ist beschissen, du hast müssen schreiben, dass es gut ist. Nein, habe ich nicht. In den Embargo-Infos steht einfach meistens so Spoiler-related Stuff. Sie dann sagen, hey, bitte ab Kapitel 4, bitte schreibt nicht mehr, wer der Endgegner ist oder zeigt keine Screenshots mehr und so. Das ist eigentlich alles. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ich irgendwo mal irgendeine Einschränkung hätte, wo drin ist gestanden, hey, bitte schreib nur positiv über das Spiel. Und ganz ehrlich, wenn das mal vorkommt, ich glaube, wir würden nicht mehr Review-Keys von diesem Publisher nehmen. Das machst du einfach nicht. Das könnten sie sich auch nicht leisten. Das würde eh rauskommen. Auch wenn wir dürfen über die Embargo-Infos nicht reden, über die detaillierten, aber es würde eh rauskommen. Ja, genau.
Absolut, aber es ist doch, absolut. Ist das nicht bei, wie ist das? Black das, Wukong, wie hat das Spiel nochmal geheißen?
Black Myth Wukong, da hat es irgendeine Geschichte gegeben mit Influencer, ja? Genau. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Aber das ist auf jeden Fall auch rausgekommen, weil dort irgendwelche komischen Bestimmungen drin waren, wo die Leute weird gefunden haben und dann ist darüber diskutiert worden. Aber ich weiß nicht mehr genau, was drin war, tatsächlich.
Auch irgendetwas mit bitte so positiv wie möglich berichten. Irgendeben genau so das, was alle Leute das Gefühl haben, das passiert doch eh.
Also Verschwörungstheorien bestätigt.
Die eine Ausnahme. Wo jetzt halt die Regel bestätigt. Und, aber wie du gerade gesagt hast, Tommy, es ist rausgekommen, weil das, so etwas behaltest du nicht geheim.
Nein, das kannst
du
nicht, ja.
Das kannst du nicht. Und wenn das in jedem Review-Bestimmung wäre, dann würde das jedes Mal geleakt werden. Nicht nur
voll,
einmal.
Ja.
Oder?
Und es ist halt auch etwas anderes, also ohne jetzt wollen, pauschal die ganze Influencer-Gilde da in Verruf zu bringen. Es ist halt schon so ein bisschen, das ist halt im Gegensatz zu unseren, oder wir haben ja immer wieder ein das Problem, das heisst, ja, im Endeffekt sind ihr ein Shop und im Endeffekt wollt ihr ja eure Ware verkaufen. Das ist nicht unwahr, aber wir haben ja gar keinen Kontakt, abgesehen von gelegentlichen Anfragen, ob wir zu unseren Sales oder zu unseren Produktmanager. Da kommt gelegentlich mal ein E-Mail, hey, hättest du Lust, das zu testen? Ich würde das Produkt schicken, that's that. Und abgesehen davon haben wir zero Kontakt. Oder? Während Influencer, das ist halt, das ist eine Werbemaßnahme, oder? Ja. Die testen die Produkte auch nicht, sondern sie bewerben sie. Oder vielleicht testen sie sie persönlich, wer weiß. Aber
ja, sicher, genau. Ist sicher näher an
der Werbung.
Ja, genau.
Also, du lebst als Influencer definitiv von gewissen Einnahmen. Und, ja,
hey,
heisst es ja also, auch Influencer, oder? Du
ja, genau. Aber der Punkt, Flo, das ist übrigens noch spannend, das ist so ein das Problem, das wir hier im Gaming-Bereich den Leuten klarzumachen, dass wir ein Magazin sind und nicht nur ein
also
Online-Shop.
Also der Publisher.
Ja, genau. Ja. Vor allem Publisher, die weit weg sind von uns. Irgendwie halt eben, wenn du irgendjemanden anschreibst aus den USA und dann auf unsere Seite kommt, sieht er halt den Shop. Ja. Und es ist dann schwierig zu erklären, hey, wir sind im Fall das Magazin, wir haben eine Redaktion von 40 Leuten, die in diesem Magazin auf Galaxus und Digitech arbeiten. Und wir machen cooles Zeug und das ist manchmal recht eine Challenge, vor allem wenn du neue Kontakte verknüpfst. Aber das Gefühl wird langsam ein bisschen besser, dass die Leute checken, was wir machen. Okay. Luca, bei deinen Embargo-Dings hat es aber so Spoiler-Sachen drin, wo drin steht, was darfst und nicht darfst erwähnen, oder gar nicht?
Gar nicht, selten, sehr, sehr, sehr selten, weil du gehst ja im Film schauen, wenn dann unterschreibst das Wort, das bin ich einmal bei der Game Embargo, ich habe ja schon ein, zweimal einen Review-Key bekommen und dann ist so gestanden, bitte das und das und das nicht spoilern und ich sage, nein, ich will gar nicht weiterlesen, ich will das Game spielen.
Ich habe mich auch schon gespoilert in den Embargo-Infos, was, dass ich nicht darf berichten, nein, fuck.
Bitte nicht erwähnen. erwähnen, dass der Charakter X dich verraten wird in Kapitel 5. Und du sagst,
ja, genau. Das ist mir auch schon passiert. Ja.
Das gibt es beim Film zum Glück weniger. Ich wollte nur schnell kurz sagen, auch bei mir gibt es absolut kein, also bei Reeves wird auch absolut nicht drin geredet, was man darf und was nicht. Ist mir auch schon der Vorwurf gemacht worden, du hast den Film doch nur oder diese Reihe nur positiv bewertet, damit du weiterhin Keys bekommst, eingeladen wirst oder Screeners für Serien. Ich habe den Film auch schon zerrissen, gottsjämmerlich zerrissen. Und,
Madame Web.
Madame Web. Oder She-Hulk auf Disney Plus. Oder was, also wirklich gottsjämmerlich zerrissen, das Zeug. Und ich werde immer noch eingeladen und bekomme immer noch Sachen zugeschickt. Mhm. Also es ist überhaupt nicht der Fall, dass die da irgendwie Einfluss nehmen.
Also lustig gefunden, mit dir, du hast Beleglinks zurückgeschickt an die Publisher oder an die PR-Agenturen, dass sie sehen, hey, wir haben etwas dazu gemacht, wir haben den Key bekommen und schau, da ist unsere Berichterstattung dazu. Und wenn es dann aber so zerriss ist, ist es immer so unangenehm zum Zurückschicken. Aber ich habe das Gefühl, meistens wissen sie dann auch, mit was dass sie rechnen können. Mhm. Einer hat mir dann, von einem Publisher hat mir dann zurückgeschrieben, ich glaube, es war ich. Nein, dann haben wir noch keine Sternenbewertungen gehabt. Aber wenn es Sternenbewertung wäre gewesen, wäre es 1 von 5 gewesen. und dann hat er also geschrieben, er hat es lustig gefunden, die Review. So unter uns hat es lustig gefunden, die Review durchzulesen. Und es ist manchmal hart für ihn. Manchmal muss er halt auch so Games promoten und
Reviews
versehen. Ja, genau. Das hat er lustig gefunden, irgendwie sympathisch. So unter uns.
Ja, klar,
ja, genau. Das ist so ein bisschen Einblick, wie so der Review-Prozess aussieht. Bei uns hoffe ich, es war interessant gewesen, zum Zuhören. Und eben Death Stranding 2, leider kein Review. Eben wegen den genauen Gründen und so, kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber wir hoffen, dass es besser wird in Zukunft. Wir sind zuversichtlich und wir schauen auch, was wir alles zu Death Stranding 2 werden machen. Und eben, wir werden es dann auch noch in der Spielecke hier ein bisschen genauer inhaltlich besprechen. Schade, dass der Film nicht da ist. Er hat so gespielt. Ich bin am Stalken auf PlayStation gesehen, wie er am Spielen ist. Er ist schon ziemlich fleissig am Spielen. Aber ja, genau. Reden wir dann später in der Spielecke drüber.
Mhm. Jawohl. Und zum Schluss kommen wir jetzt noch zum James Bond, ja. Luca.
Breaking, breaking, breaking. Amazon hat gestern Abend offiziell bestätigt, der Denis Villeneuve wird der nächste James Bond Regisseur. Das ist zumindest für meine kleine Filmwelt ein kleines Erdbeben gewesen, weil der Villeneuve mit dem Villeneuve übernimmt schlichtweg einer von den besten und vielleicht auch visuell ambitioniertesten Regisseure. Gleichzeitig eines von den traditionsreichsten Agenten-Franchises von der Kinogeschichte. Und was das für die Zukunft vom 007 bedeutet, ist, glaube ich, enorm wichtig. Der französisch-kanadische Filmemacher, der ist ja bekannt für Werke wie eben, darum habe ich es wahrscheinlich vorher gerade so oft erwähnt, weil ich es gerade im Kopf hatte, Dune, Part 1, Part 2. Er hat auch Arrival gemacht, Blade Runner 2049, einer von seinen frühen Werken war Sicario. Und er wird den Film jetzt, den James Bond Film, auch gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin, der Tanya Lapointe, inszenieren und der David Heyman wird ebenfalls als Produzent an Bord sein. David Heyman, der hat zum Beispiel einen Harry Potter Film produziert oder auch Paddington. Der Heyman ist für mich dort durch ganz ein wichtiger Name, weil er halt ein Brit durch und durch und auch britische Filme macht. Und für mich ist ja das schon sehr wichtig, dass der James Bond seine, auch wenn es jetzt zu Amazon gehört, ein amerikanisches Unternehmen, dass der James Bond immer noch seine britische Identität und DNA behaltet. Der Denis Villeneuve selber, der ist, was ist das? Er ist französisch-kanadier, französisch-kanadischer Filmemacher. Genau, und so, der Villeneuve, der ist natürlich zitiert worden, fast schon ehrfürchtig hat er gesagt, er sei ein lebenslanger James Bond-Fan, er sei für ihn heiliger Boden und er möchte natürlich Tradition ehren, also das übliche PR-Gelaber, aber ja, fair enough, gut zu hören. Für mich ist das, eben, wie gesagt, auch mega wichtig, dass der Villeneuve den nächsten Bond macht, weil es einfach wirklich ein Signal, für mich ein Signal ist und halt wirklich auch eine kleine Überraschung von wenigen Monaten. Wann war das jetzt schon wieder? Im Februar, glaube ich, recht Anfang des Jahres, Februar, habe ich ja einen Artikel darüber geschrieben, dass ja, die Übernahme von MGM durch Amazon, also MGM ist vorher das Studio mit dem Loi im Logo, der ist ja von Amazon gekauft worden im Jahr 2021 und damit ist Familie Broccoli, die jahrzehntelang, wirklich seit Anfang an, die kreative Instanz hinter James Bond war, hinter den James Bond Film zumindest, immer mehr und mehr aus dem Sichtfeld gedrängt wurde. Im März oder Ende März, Anfang Februar, dort, wo ich dann den Artikel geschrieben habe, ist dann offiziell geworden. Barbara Broccoli und der Michael G. Wilson haben sich aus der aktiven Gestaltung von James Bond zurückgezogen und Amazon damit die kreative Kontrolle komplett übernommen. Und ich habe dort geschrieben, der James Bond droht damit ein bisschen zum seelenlosen Franchise zu werden. Oder? Weil, Dank ist für mich gesehen, so, ein amerikanischer Konzern, der seine Heimat nicht im Kino hat, sondern im Onlinehandel, soll plötzlich da irgendwie James Bond-Film machen. Gibt das dann nicht irgendwie, könnte nicht James Bond auf Fastfood-niveau-taugliche Filme abgekocht werden mit Spin-off, Prequels, Algorithmus-triebene Inhalte?
Also nein.
James Disney Marvel.
Das
Marvel, das James Bond Cinematic Universe. Mit dem Danny Villeneuve hat man jetzt aber zumindest jemanden an Bord, der genau das hoffentlich verhindert, solange wie möglich, weil der Villeneuve der Stadt definitiv nicht für ein Fließband findet. Der Villeneuve steht für Eleganz, für Entschleunigungskino, für visuell kraftvolles Kino mit Substanz, und das sieht man auch bei Filmen wie Dune oder Blade Runner oder Arrival. Und er tut wirklich in seinen Filmen, er tut Mythos und Moderne verbinden miteinander, ohne die Würde zu nehmen. Und das ist für mich etwas, was das James Bond Franchise im Moment ganz, ganz stark braucht. Vor allem ist wirklich so eine Signalwirkung jetzt, wo es zu Amazon gehört. Von dem her sicher auch ein cleverer Move von Amazon, mit dem Denis Villeneuve einen zu nehmen, der wirklich für grosses und niveauvolles Kino steht. Was natürlich nicht heisst, dass es, was später kommen wird, dann nicht trotzdem ein James Bond Cinematic Universe wird sein. Man hat es auch bei Dune gesehen jetzt. Dune Prophecy ist ja trotzdem entstanden unter HBO. Ohne einen kreativen Einfluss von Denis Villeneuve. Und prompt ist Dune Prophecy wirklich eine rechte Müllhalde von einer Spin-off-Serie geworden. Sowohl von Kritikerinnen als auch vom Publikum komplett abgelehnt worden. James Bond könnte auch immer noch von dem her das Gleiche passieren. Der Denis Villeneuve wird keine Garantie sein, dass das nicht passieren wird. Aber zumindest
vielleicht mal für den nächsten Film.
Zumindest für den nächsten Film hat man jetzt mal jemanden, der das sicher nicht wird zulassen, dass etwas Schlimmes mit dem Bond passiert.
Nach wie vor halte ich der Jeff Bezos als Cast für den Obervillain brillante Wahl.
Wie hat der geheißen? Dr. No? Nein, nicht Dr. No. Blöd.
Blomfeld.
Blofeld.
Ja, wir alles Experten.
Sieht schon so aus. Sieht schon aus wie der Blofeld.
Sieht so aus und auch hat es richtig böses Lachen.
Ja, das ist definitiv so.
Offene Fragen sind natürlich noch, erstens, was passiert jetzt mit Dune 3? Das soll anscheinend immer noch unter dem Denis Villeneuve entstehen. Das wäre ja der Abschluss von seiner Trilogie. Mhm. Der dritte Teil würde auf das Buch Dune Messiah basieren. Und Denis Villeneuve hat immer schon gesagt, seine Vision ist eigentlich das Dune 1, 2 und 3. Wobei 1 und 2 das erste Buch wäre und das 3 dann einfach Dune Messiah. Ich glaube, an dem ändert sich hoffentlich nichts. Das wäre wirklich ein Schande oder Schade für das Franchise, wenn jetzt der Denis Villeneuve keine Dune 3 mehr machen und jemand anders müsste einspringen für ihn. Aber ich glaube, es hat so getönt, als ob das weiterhin soll unter seiner Führung passieren. James Bond drängt jetzt nicht so fest. Und wer der neue James Bond spielen wird, ist auch nicht bekannt. Da gibt es auch schon Casting-Gerüchte mit dem Aaron Taylor Johnson oder mit dem Henry Cavill. Das wäre vor allem mein Favorit, der Ex-Superman-Schauspieler.
Das würde noch gut passen.
Ich finde auch, es wäre auch mal ganz neue James Bond, so ein hure Hühner von einem Mann, aber für die Codename Uncle gesehen haben, vom Guy Ritchie, dort hat er auch ein bisschen so einen James Bond gespielt und er hat wunderbar Bass in dieser Rolle, ganz, ganz geil gespielt. Ja, und wenn der neue James Bond Film kommen wird, weiß man auch noch nicht.
Also, wir wissen, dass wir nichts wissen, aber immerhin mal der neue Regisseur ist klar für dich.
Jawohl.
Wunderbar. Hey, danke für das. Und du darfst gerade weiterreden, Luca, weil wir gehen jetzt in Big Screen.
Ich höre keinen Jingle. Ich darf schon weiterreden.
Luca, F1.
F1, danke. Ich habe keinen Jingle gehört. Ich habe nicht gewusst, ob ich schon dran bin.
Aha, wirklich?
Ja. Peinliche Stille. Formula One, The Movie, läuft seit heute, seit dem 26. Juni im Kino. Und Es ist wirklich ein verdammtes Wunder, dass der Film überhaupt existiert. Ihr müsst euch vorstellen, 2 Jahre lang ist ein Filmteam mit dem Formel-1-Zyklus um die Welt gereist. Brad Pitt, der ist tatsächlich auch echte Bolide-Formel, umgebaute Formel-2-Autos gefahren auf echte Strecken. Teilweise sogar umgeben von echten Rennfahrern. Da gibt es auch Behind-the-Scenes-Clips, wie sie gedreht haben. Meistens halt nicht natürlich, also das heisst meistens nie, natürlich während dem Rennen selber, wo gerade an diesem Wochenende passiert ist, aber vorher und nachher mit dem ganzen Rennzyklus, mit dem ganzen Renntross rundherum, mit den Zuschauenden und so weiter. Also sie sind eigentlich 2 Jahre lang Teil vom Rennen, vom Formel-1-Zyklus. Sie haben sogar eine eigene Garage gehabt, eine eigene Boxengasse zwischen Ferrari und Mercedes einquartiert. Schön
geil,
mit ihrem Team und mit ihren Uniformen und dem Auto. Und es gibt auch ganz viele tolle Berichte, wie die anderen Teams gesagt haben, ja, am Anfang war es schon ein bisschen weird gewesen, dass dort einfach irgendein Team ist. Teilweise ab und zu mit Kameras, ab und zu nicht, aber dass die einfach dort sind und auch ihr Ding machen und am Auto rumschrauben und so. Mit der Zeit sagt das einfach Teil vom Business geworden und sie sind dann auch einfach Teil von der Familie geworden und ja, es ist auch dort im Paddock gewesen, am Rumlaufen. Also es ist wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig authentische Angelegenheit, wo ich glaube noch nie so in dem Rennsport stattgefunden hat. Möglich hat das Liberty Media gemacht, Rechteinhaberin, und seit dem Verkauf, also seitdem sie die Rechte von Bernie Ecclestone gekauft haben, sind sie also die neue Macht hinter der Formel 1 und die wollen eben die Formel 1 mehr denn je promoten auf der ganzen Welt. Es gibt ja zum Beispiel auch schon die Netflix-Serie Drive to Survive, es gibt immer mehr Rennen in immer exotischere Länder und jetzt gibt es eben den Film. Und die Frage ist, ob das überhaupt noch Kino ist. Da sind wir schon mal vorweg. Ja, fuck ja. Die Story, die ist allerdings nicht der Grund, warum du den Film gehst schauen. In seinem Kern erzählt der Film nämlich immer noch eine Geschichte, die wir schon 100 Mal gesehen haben, aber halt einfach immer noch funktioniert. Die klassische Geschichte vom Underdog, der Brad Pitt, der spielt den alten Haudegen, der Sonny Hayes, früher mal ein aufstrebender Star, der mit Legenden wie einem Senna, Prost und Schumi gefahren ist, aber nach einem tragischen Unfall von der Bildfläche verschwunden ist. 30 Jahre später kommt er jetzt zurück, wird angehört zu einem jungen, erfolglosen Team mit seinem hochnäsigen, aber sehr talentierten Rookie ein bisschen auf die Sprünge können zu helfen und irgendwie auch, um sich selber ein bisschen zu beweisen, dass es trotzdem noch drauf hat. Der Sonny Hayes, der wird gespielt von Brad Pitt. Und wenn euch die Story bekannt vorkommt, dann ist das kein Wunder, weil Top Gun Maverick hat vor 3 Jahren die genau gleiche Geschichte erzählt, einfach mit dem Tom Cruise in der Hauptrolle und einfach mit Düsenjets statt Formel 1.
Okay.
Aber es ist, Top Gun Maverick ist ja damals schon ein finanzieller, wahnsinnig grosser Erfolg gewesen, auch ein gefeierter Erfolg. Kritikerinnen und Publikum sind sich beide einig, dass der Film mehr als bloß Hülle ist, sondern wirklich grossartig erzählt Popcorn-Kino. Und vielleicht ist es auch das der Grund, warum man den Regisseur Joseph Kosinski wieder zurückgeholt hat oder beziehungsweise ausgerechnet ihn geholt hat, zum Formula One Rights, All Rights Reserved, the Movie zu machen.
Also, ist das der offizielle Name?
Also, du siehst, also in jedem Ding steht F1, R im Kreis, the Movie. Ich finde das geil. Ja, er hat das inszeniert und Kosinski, der hat unter anderem, und nebst Top Gun Maverick, der hat auch Filme gemacht wie Oblivion, ebenfalls mit dem Tom Cruise. Was hat er noch gemacht? Er hat Tron Legacy gemacht. Also wirklich ein Mann, der weiss, wie man die grossen Bilder auf die Leinwand haut. Ich habe geschrieben in meinem Review, er ist der Architekt von der Immersion. Er denkt in Perspektive und Bewegung. Das ist sehr poetisch geschrieben. Aber es stimmt auch einfach. Also bei Top Gun Maverick hat man das auch schon gesehen, wie er mit speziell neu entwickelten Kamerasystemen wirklich den Tom Cruise in einen Düsenjet hineingesetzt hat und mit der Kamera draufgehalten hat, sodass du wirklich siehst, wie sein Gesicht, es ist ohnehin schon wahrscheinlich bearbeitete Gesicht unter der Gehkraft richtig so verzerrt wird, zur Fratze gemacht wird. Und das macht er jetzt da in dem Film natürlich wieder. Sie haben das System weiterentwickelt für die Formel-1-Autos und holy shit, also ihr habt das Formel-1-Rennen noch nie so derart geil intensiv inszeniert gesehen wie in dem Film. Und dass wirklich enorm viel ist an dem echt gemacht wurde, ohne Greenscreen. Du siehst wirklich die Schauspielerin Brad Pitt, wie er im Auto hockt. Es gibt eine Szene, wo er irgendwie gemacht hat, dass seine Reifen besonders gut haben, sich können aufwärmen. Er startet von hinterst hin, das Rennen geht los und du siehst aus der Ego-Perspektive, die Kamera ist wie so quasi direkt neben seinem Helm. aber kann sich immer noch schwenken und du siehst dann so aus seiner Ego-Perspektive, wie er losfährt, mitten im Grid, um sich um all die anderen Autos durcheinander, bei der Startphase eins Tovobo durcheinander und er schlängelt sich so serpentinenmässig zwischen all diesen Autos und du siehst einfach, wie er links und rechts schaut und du bist mitten drin. Du schaust rechts, siehst den Ferrari vom Leclerc, du schaust links, siehst den Mercedes vom Hamilton und er schwenkt sich und macht sich gerade durch und es rüttelt und schüttelt und das ist einfach eins fest, wirklich wahnsinnig krass und geil inszeniert. Der Film besteht auch das Gefühl zu 70% aus Autorennen. Es hat nicht besonders viel Story rundherum. Braucht es auch nicht. Die ist wirklich recht hanebücher und recht vorhersehbar. Eigentlich weißt du schon von Anfang an, wohin der Film angeht. Ich könnte das Ende jetzt spoilern und niemand wäre überrascht. Aber es geht auch nicht um das. Es geht wirklich einfach um die Art und Weise, wie Action inszeniert ist. Und wir haben das an der Pressevorführung sogar auf der IMAX-Leinwand im Abaton in Zürich dürfen schauen.
Das lohnt sich sicher, ja.
Es ist ein Film gemacht für die IMAX-Leinwand. Wirklich je grösser die Leinwand, desto besser. Und wow, also du spürst den Puls wirklich, du spürst die Geschwindigkeit und es ist einfach eine Art zum Blockbuster-Kino machen. Ich liebe die von Kosinski. Auch wenn er jetzt nicht wie der Villeneuve irgendwie mega tiefgründig ist in seinen Filmen, ist er nie. Er ist äußerst schablonenhaft. Seine Story-Strukturen sind eigentlich immer, wie gesagt, schon altbekannt. Aber sie funktionieren. Er macht, dass sie funktionieren. Er tut es nicht pushen. Er macht trotzdem einen Film, der ehrlich wirkt, auch trotz allen Klischeebedienungen. Und du gehst einfach wegen der visuellen Werte. Und damit meine ich nicht à la Fast and Furious, à la Hirn aus, Popcorn rein, einfach geniessen, sondern es ist wirklich wahnsinnig hochstehende Filmkunst, wenn du das anschaust. Also das Handwerk dahinter ist absurd.
So ein ähnlich wie, dass eben John Wick nicht einfach nur ein Actionfilm ist, sondern halt auch das Handwerk dahinter, oder? Es ist beides Popcorn-Kino, aber es gibt einen Unterschied zwischen John Wick und anderen Actionfilmen. So.
Genau, oder? John Wick ist auch absolut, also ich glaube für Stuntmenschen, für Stuntmen ist sogar der wirklich so zum Anschauen, so holy shit, wie haben die das jetzt wieder gemacht, oder? Also es ist, und bei dem jetzt, bei Formula One, der Movie, denkst du wirklich das Gleiche. Es ist unfassbar geil gemacht. Und einfach, dass es eben so mitten in diesem Rennzirkus stattfindet und du wirklich siehst, dass sie offensichtlich das, natürlich nicht alles, aber das meiste davon ist wirklich in Kamera, außerhalb vom Auto, innerhalb vom Auto, auf der Strecke, im Paddock. Und das macht es einfach für mich gerade, weil ich schaue gerne Formel 1, jetzt nicht im Moment die letzten ein, zwei Saisons vielleicht ein bisschen weniger intensiv, aber eigentlich grundsätzlich bin ich mit der Formel 1 aufgewachsen. Ich habe immer wieder gerne mal eine Saison verfolgt. Ich kenne das und das Gefühl beim Schauen von diesem Film ist wirklich, wie wenn du eine Formel 1 Saison schaust. Es ist wirklich geil. Also für Fans von der Formel 1 ist es, glaube ich, wirklich ein geiler Film. Aber auch wer jetzt nicht Fan, unbedingt Fan von der Formel 1 ist, das Handwerk dahinter ist sensationell.
Ich wollte sagen, es hat mich nie gross interessiert, aber jetzt bin ich parallel noch den Trailer am schauen gewesen, am Abspielen gewesen, und es sieht wirklich verdammt cool aus. Und ich finde eben, merkst du wirklich, dass es echt ist. Also, dass es echte Aufnahmen sind.
Guckt dort dann wirklich der Brad Pitt am Stuhl?
Ja, wirklich. Also, du siehst es in den Behind the Scenes, du siehst also oder auch die dort das produziert haben. Der Lewis Hamilton haben es auch als Produzent an Bord gehabt, um wirklich als Ratgeber oder wie sagen wir, als Experte, wo zum möglichst authentisch machen. Es gibt natürlich Sachen, die ein bisschen an die Haare vorbeizogen sind, aber grundsätzlich ist der Film erstaunlich nahe, so authentisch, wie es nur sein kann. Es hat ja kein Dokumentarfilm, es ist immer noch ein Hollywood-Film, aber so authentisch, wie das geht, damit es gleich noch dramaturgisch geil ist. Und sie hat auch gesagt, hey, wir haben einmal Plan gehabt, Storyboards für ein Rennen. Und dann ist das Rennen passiert und es hat irgendeinen crazy Unfall gegeben am Anfang. Und dann haben wir das natürlich alles komplett geändert, damit das um den Unfall rundherum passt, wo in diesem Rennen im echten Leben passiert ist. Weil sie haben es ja vorher nicht können wissen, was passiert in dem Rennen, oder? Also sie haben die Story teilweise wie auch noch an den realen Gegebenheiten, die in dieser Saison gerade passiert sind, mit angepasst. Auch wenn das natürlich eine fiktive Saison ist, wo das fiktive Team da mitfährt. Aber es ist schon geil gemacht. Weil, wenn ein fetter Unfall passiert ist, sie sind dort gewesen, mit Kameras, haben alles können einfangen, sie haben das nicht müssen nachstellen im Studio, oder? Das ist dann alles echt. Schon geil. Und das wird es einfach nicht ein zweites Mal so schnell nicht geben, habe ich das Gefühl. Ja, also ich habe dem Film einfach knallhart 5 von 5 Sterne gegeben. Ich habe gesagt, klar, ich könnte ihm auch 4 oder sogar nur 3 Sterne geben, wenn ich würde jetzt mega kritisch sein und so à la, die Story ist vorhersehbar, blablabla. Aber ich habe gefunden, es ist gleich. Ich habe den Film leider geil gefunden.
Man muss sich einfach darauf einlassen. Das ist F1 für die Formel 1 Fans und die es noch werden und auch die es nicht werden wollen, schauen einfach. Darf ich das so zusammenfassen?
Kann man so zusammenfassen.
Ja gut, in dem Fall gehen wir last but not least noch in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Das mal auch so, dass das gehört.
Jawohl. Ja, der Jingle ist da gewesen.
Death Stranding 2 on the Beach, auch dort wäre ich gerne im Moment. Vielleicht nicht bei Death Stranding 2.
Also in der Welt von Death Stranding wärst du nicht gerne, aber on the Beach, oder? Ja, so, ja, okay. Aber nicht auf dem Beach, wo es in Death Stranding gibt, das kann ich dir versichern.
Okay, wieso, was passiert denn dort? Erzähl mal.
Es ist, zuerst mal grundsätzlich eben, es ist Nachfolger von Death Stranding, der 2019 rausgekommen ist, von Hideo Kojima, den ich vorhin schon erwähnt habe, und seine Kojima Productions mitproduziert von PlayStation. Und da gibt es noch eine interessante Geschichte. Hideo Kojima war ja bei Konami früher, vor allem verantwortlich für Metal Gear Solid-Serie. Hätte dann auch Silent Hill so rebooten, zusammen mit Norman Reedus und dem Guillermo del Toro. Aber nachher ist das gecancelt worden und er ist gegangen worden bei Konami. Das war eine recht unschöne Geschichte gewesen. Und Death Stranding war so sein erstes Projekt nach dem Drama gewesen. Und es hat niemand gewusst, was zum Teufel das für ein Spiel ist, bis es rausgekommen ist, weil jeder Trailer, ganz Kojima-typisch, ist einfach, jeder Trailer war komischer als der andere, als der vorherige. Und das Spiel ist rausgekommen, aber ein paar Leute haben es unheuer geil gefunden, ein paar Leute, für denen war es ein bisschen zu weird gewesen. Ich habe es auch einmal angefangen und bin überhaupt nicht reingekommen. Und dann habe ich im Spiel nochmal eine zweite Chance gegeben, über die Weihnachtsferien, glaube ich, wo ich halt wirklich Zeit hatte und so. Ich kann es geniessen und langsam dann bin ich irgendwie voll in die Welt hineingesogen worden. Und es ist so eine postapokalyptische Welt. Und das Lustige oder das Beängstigende ist, dass das Kojima quasi vorausgesagt hat, was bei Corona wird passieren. Oh, es ist wirklich so eine Prophezeiung gewesen, 2019 sozusagen. Mit ganz vielen so Symbolen und Metaphern, die eigentlich mega auf das zugetroffen haben, was er passiert ist. In der Welt von Death Stranding hat es ein katastrophales Event gegeben, nämlich das Death Stranding. Das war das Event gewesen. Und in diesem Event sind so komische Viecher, komische untote Geister, man weiß nicht genau, was sie sind. Beached Things werden sie genannt im Spiel, oder kurz BTs. Sie vor der Welt der Toten in unsere Welt gekommen. Und die sind unsichtbar. Also es ist so eine unsichtbare Gefahr, die da ist, draussen ist, die ganze Zeit da ist. Wie Corona. das Problem in dieser Welt ist dann auch, wenn Leute sterben, dann kommen die BTs und dann wird so ein Vorgang gestartet, so ein Prozess gestartet, der schlussendlich zu einer riesigen Explosion führt. Also wenn jemand stirbt, dann gibt es so einen riesigen Krater, so eine Grösse von Atomexplosionen, Nuklearraketen. So. Und darum ist es so gefährlich, in der Welt zu sterben. Also nicht nur für dich, sondern auch für die Leute in deinem Umfeld. Dazu gibt es noch den Timefall-Regen. Das ist einfach so Regen, der ab und zu kommt. Und wenn du da nass wirst im Timefall-Regen, altert deine Haut oder dein Körper irgendwie 1000-mal schneller. Das heisst, es ist einfach eine scheisse Welt. Es will niemand mehr rausgehen dort. Alles draussen ist gefährlich. Die Leute leben isoliert. Es gibt einzelne Siedlungen, aber viele Leute leben einfach ganz allein irgendwo in einem Häuser draussen. Die USA, dort spielt das erste Spiel, die existieren eigentlich nicht mehr. Es ist alles nur so kleine Kommunen oder Einzelgänger, die allein leben und Angst haben vor dem, was draussen passiert. Und im ersten Spiel hast du mich in Amerika wieder verbinden. Du hast als Sam Porter Bridges gespielt, so ein Kurier ist eigentlich und Sachen von A nach B gebracht hat in diesem isolierten Amerika. Und nebenbei hat er geholfen, die einzelnen Siedlungen miteinander zu verbinden, mit so einer Pseudotechnologie, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehe, weil es ganz viele Wörter gibt, die kompliziert tönen. Und der Kojima ist bekannt dafür, dass er so einfache Sachen unnötig kompliziert macht, aber das schafft er irgendwie so eine. Teilweise hast du so, weißt du, wenn die Leute reden, hast du irgendwie so das Gefühl, sie reden eine Fremdsprache, weil so viele Begriffe vorkommen, wo du keine Ahnung hast, was sie bedeuten. Mittlerweile, im zweiten Spiel, bin ich ein bisschen vertrauter mit dem und es war nicht mehr so schwierig gewesen, zum Reinkommen. Aber beim ersten Spiel war es wirklich so her. Auf jeden Fall, er hat Amerika wieder verbunden. Sie sind nicht United States of America geworden am Ende des Spiels, sondern United Cities of America. Also immer noch einzelne Dinge, aber zumindest miteinander verbunden sind und miteinander können kommunizieren. Und im zweiten Spiel, du hast nicht Amerika miteinander verbinden, sondern Australien. lustigerweise. Du spielst immer noch den Sam Porter Bridges und sie haben so ein Tor, so ein Portal gefunden in Amerika, wo wenn du dort durchgehst, bist du plötzlich in Australien. Und jetzt ist das Ziel, Australien zu verbinden, Australien mit den USA oder mit dem, was von den USA übrig ist, zu verbinden und so probieren, die Menschheit irgendwie wieder zusammenzubringen. Also nicht nur das ganze Land, sondern die Menschheit nach und nach zusammenzubringen auf verschiedenen Kontinenten. Und weiß nicht, hat jemand von euch das erste Spiel gespielt?
Ich habe es mal im Let's Play mit dem Phil zusammengespielt und ich weiß einfach nur noch, wie man ewig lang mit einem riesen Berg auf dem Rücken, einem riesen Rucksack, der sich gestapelt hat, wirklich zu einem absurd hohen Berg. Und dann ist der Protagonist auch immer langsamer geworden und gestabiger. Das war richtig ein Pain in the Ass, gewesen, sich zu bewegen. Und irgendwo hat er dann mal am Boden gepisst. Dann ist, glaube ich, ein Pilz gewachsen.
Ein Pilz entstanden, ja, genau. Ja,
das weiss ich, das ist mir geblieben. Das ist so für mich Death Stranding in der Nutshell.
Das ist ziemlich gut, ja. Es ist wirklich, man sieht ja oft spielsige Walking Simulators, wenn nicht so viel passiert und einfach so ein bisschen Geschichte aufnimmst. Aber der Death Stranding ist wortwörtlich ein Walking Simulator, weil was du einfach machst, eben, du tust Pakete ausliefern von Punkt A nach B nach C und tust Sachen miteinander verbinden und du bist halt sehr oft zu Fuß unterwegs und je nachdem wie viel Paket du draufladest in deinem Rucksack, desto schwieriger ist es zu laufen über das steinige Terrain. Und du musst so ein bisschen balancieren und du musst einen Weg planen auf deiner Map. Hey, okay, wie zum Teufel komme ich jetzt zu diesem Haus dort hängen und vor mir ist ein riesen Berg mit einem riesen Fluss oder was auch immer. Irgendwie musst du so ein bisschen um das herum planen. Das ist so ein bisschen der Reiz vom Ganzen. Das ist so ein bisschen, ja, das ist eher ein langsames Spiel, würde ich jetzt sagen, wo du Zeit nimmst, wo es echt darum geht, so die Isoliertheit zu spüren. Oder du bist mega oft einfach allein unterwegs in einer riesigen Welt, die leer ist, keine anderen Menschen sind. Das ist echt die Atmosphäre, von dem lebt das Spiel. Und mit der Zeit schaltest du dann auch fahrzeugfrei. Das ist jetzt im zweiten Spiel, geht es viel schneller als im ersten, was ich cool finde. Im ersten ist es wirklich Stunden gegangen, bis du irgend so einen Fortschritt gespürt hast. Und hier schaltest du relativ schnell so Tri-Bikes, heissen sie, frei. Wo du nachher auf hügeligem Terrain kannst fahren, sogar springen kannst mit denen. Mit der Zeit tust du auch Infrastruktur aufbauen, also Strassen bauen, wo du nachher auf denen kannst fahren. Und das Coole ist, das war im ersten Teil so, gewesen, das ist alles verbunden mit anderen Spielern. Mhm. Das heisst, du hast zum Beispiel, du siehst so eine Baustelle, wo du nachher Ressourcen kannst spenden kannst. Und andere Spieler sehen das in seinem Spiel auch und kann auch Ressourcen spenden. Und dann tut er so zusammen Straßen aufbauen, sozusagen. Und ich habe zum Beispiel, ich sehe viel in meinem Spiel und kann er zum Beispiel auf einer Straße fahren, die er renoviert hat. Und das gibt ihm einen Vorteil. Er bekommt dann Likes dafür von mir. Und mit diesen Likes kann er dann Zeug machen und so. Das ist alles so verbunden mit anderen Spielern. Mhm. So ein bisschen ähnlich wie im Spiel Leute miteinander verbinden, verbindest du während dem Spielen auch mit anderen Leuten, die gleichzeitig wie du unterwegs sind. Also du siehst die anderen Leute nicht, aber du siehst, was sie hinterlassen, sozusagen. Mhm. Das ist irgendwie noch cool.
Ja.
Und eben gameplaymässig immer noch sehr, sehr viel Kurier-Gameplay von A nach B bringen. Ab und zu musst du so Banditen-Camps gibt's, wo die angreifen und deine Ware stellen. Da kommen dann auch Waffen zum Einsatz, aber natürlich alles nicht tödliche Waffen, weil du kannst ja niemanden töten.
Ja,
wenn jemand würde töten, genau, das wäre ich nicht so gut. Und ab und zu gibt es noch so riesen Bosskämpfe gegen die Beached Things, gegen die BTs, gegen riesen Monster, die plötzlich auftreten. Und ich finde, das ist immer noch so ein bisschen der Schwachpunkt. Der Combat hat sich schon im ersten Spiel nicht so wahnsinnig gut angefühlt. Und ich habe das Gefühl, hier ist auch eher so eine Randnotiz. Die Bosskämpfe speziell sind meistens so, würde ich mir wünschen, dass ich mehr Kontrolle über Sam habe und dass ich ihn ein bisschen besser könnte steuern und so. Aber ich verzeihe es am Spiel, weil es halt einfach, eben, das ist nicht im Fokus, sondern es ist echt die Atmosphäre, die Verlorene, die einsame Welt, das Australien, wo auch einfach verdammt geil aussieht. Ich habe noch in einem Artikel kurz so erste Eindrücke niedergeschrieben und ich finde, Death Stranding 2 ist so wirklich mal ein Spiel, wo du das Gefühl hast, das ist für die PS5 entwickelt worden.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Es ist so wirklich ohne Limitationen, die PS4 hatte. Mega lang haben wir noch so Cross-Gen-Releases gehabt. Mhm. Also auch von Sony, oder? Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, alles Spiele, die auf der PS4 rausgekommen sind. Ja. Dementsprechend hast du immer so ein bisschen das Gefühl, ja, es sieht alles cool aus und läuft viel besser als auf der PS4, aber so richtig die Power von der PS5, die sie könnte, die wird nicht so richtig genutzt. Und hier habe ich wirklich so die Intro-Sequenz, ist einfach huere krass. Es sieht, die Gebirgskette, die du siehst, die sieht einfach so fotorealistisch aus. Es ist einfach so crazy, was sie da gemacht haben. Das ist huere wichtig für so ein Spiel, wo du halt einfach recht oft allein unterwegs bist, die Atmosphäre einsaugst, die Landschaft einsaugst. Das muss halt einfach geil aussehen, finde ich. Und ja, das haben sie ja wirklich sehr, sehr gut geschafft.
Und gibt es auch mehr zu tun in dem als vorher?
Mehr zu tun?
Ist immer noch ein Walking Simulator?
Ich bin erstaunt, wie ehrlich das ist bisher vom Gameplay her. Also die meiste Zeit ist es wirklich einfach ein Wandern oder ein Fahren durch die Gegend und ab und zu eben kämpfen gegen menschliche Gegner oder gegen die Geistergegner.
Ja.
Und etwas komplett Neues habe ich jetzt bisher noch nicht entdeckt. Nein. Es ist mehr von dem, was vorher war, hat einfach ein bisschen besser gemacht und schöner gemacht und grösser gemacht. So. Aber ich bin bisher auch überrascht, wie ähnlich das ist, ehrlich gesagt. Da hätte ich ein bisschen mehr Risiko erwartet, vor allem von so einer Legende wie Hideo Kojima, wo einfach ja, immer wieder so Videospielkonventionen auf den Kopf stellt und macht, was er will. Aber bisher ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja. Also, wenn man das erste Spiel nicht gut gefunden hat oder so ein bisschen langweilig gefunden hat, wird man das nicht besser finden. So viel kann ich schon sagen. Das definitiv.
Ich bin mega gespannt, wie das wieder ankommt. Ich habe jetzt gerade mal schnell geschaut, auf Metacritic ist ja Death Stranding, weil ich habe auch im Kopf gehabt, dass Death Stranding ein bisschen underwhelming aufgenommen wurde, ja, vor allem von der, wie du gerade erklärt hast, aus diesen Gründen auch von der Community. Also Metascore mit 82 ist eigentlich ganz okay, glaube ich, immer noch grüner Bereich, aber Mixed or Average User Score ist 7,4, ist dann doch eher ein bisschen nicht, das ist im gelben Bereich, ist nicht mehr so gut. Jetzt hingegen der Metascore von Death Stranding 2 ist jetzt schon bei 90, ja, bei den Critic Reviews, must play. Und der User Score steht natürlich noch aus, weil das Game
erst heute rauskommt.
Ich würde es gerne sagen, ja.
Bin ich da mega gespannt, wie es Community jetzt im Vergleich. Ich habe aber weißt du, was habe ich auch das Gefühl? Ich habe das Gefühl, es ist am Anfang eher ein bisschen weniger gut angekommen und je länger, je mehr, wie du es gesagt hast, die Leute sind wieder mal zurückgekommen, haben es wieder ein bisschen
spielen.
Je länger, je mehr, dann doch anfangen zu schätzen, was es eigentlich ist.
Voll, weil es ist halt einfach kein, es ist nicht vergleichbar mit anderen Spielen, das, was du machst. Es ist so etwas anderes und so etwas Komisches irgendwie. Aber es funktioniert gleich. Du bist dann irgendwie die Route am Planen und du bist so lange unterwegs, teilweise von Punkt A nach Punkt B. Aber irgendwie, es ist alles ein Hindernis und alles ist potenziell gefährlich und du musst aufpassen und dort drum herum planen. Oder was jetzt auch cool ist, zum Beispiel, wenn es regnet, werden plötzlich Flüsse, so kleine Bächle, werden plötzlich zu reissenden Flüssen. Also wenn du eine Route vorher geplant hast und es regnet, dann kannst du plötzlich nicht mehr dort durchgehen und scheiße, was mache ich jetzt, wo kann ich durchgehen und so. Es hat irgendwie schon seinen Reiz und ich glaube, die besseren Bewertungen bei den Kritikern haben jetzt auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Leute wissen, was sie erwarten. Genau. Oder was sie erwarten, oder? Mhm. Und beim ersten gehst du einfach rein, du weißt einfach, Kojima steht dahinter, Metal Gear Solid hat er gemacht, aber es hat wenig mit dem zu tun. Also es hat Elemente von dem, aber so die Grundding, es hat wenig mit dem zu tun. Und jetzt weißt du so ein bisschen, was dir erwartet. Und ich glaube, ein positiver Punkt ist, so wie ich vorher gesagt habe, es geht schneller bis zu den Fahrzeug kommst, bis zu der Straße kommst, die du kannst bauen und so. Das Tempo ist ein bisschen höher. Mhm. Und die Story ist auch gut, dass man halt nicht mehr alles von Anfang an muss erklären, sondern so, du bist halt einfach reingeschmissen und es passieren schon ein bisschen spannendere Sachen. Das war auch ein bisschen der Nachteil am 1. Es hat huere lang gebraucht, bis du irgendwie gecheckt hast, wo die Story hergeht. Am Anfang bist du einfach planlos am rumlaufen und musst es so ein bisschen hernehmen und hier ist von Anfang an hast du ein konkretes Ziel und so eine gewisse Dringlichkeit. Und ich glaube, das ist sicher auch so ein Punkt. Aber ja, cool, eben, endlich PS5, es hat ein bisschen gebraucht, 5 Jahre. Endlich erscheint ein PS5-Spiel.
Ja, stimmt, wunderbar. Ist ja schon 5 Jahre raus.
Oh ja, crazy. Crazy.
Und eben, empfehle jedem, der mal etwas anderes will ausprobieren will. Und wenn ihr das 1 gefunden habt, sowieso. Und wenn ihr gewohnt seid, wenn ihr das 1 nicht ausprobiert habt, würde ich glaube schon eher beim 1 anfangen, einfach weil Storys absolut null Sinn macht im 2. Ich meine, du hast nach ein paar Stunden wie so einen Charakter eingeführt, der Dollman heisst er. Das ist einfach ein Mensch, seine Seele ist in einer Puppe gefangen. Oh. Und die Puppe tut ihn dann einfach begleiten und die bewegt sich so in Stop-Motion-Animationen und so.
Ach, so geil!
Und wenn du die Weirdness vom ersten Spiel gewohnt bist, dann nimmst du das einfach her, ja? Macht Sinn, seine Seele ist dort drin und das ist jetzt eine Puppe, die mich begleitet. Aber wenn du das erste Spiel nicht gespielt hast und nicht weiss, wie komisch das die Welt ist, was zum Teufel ist das? Das hätte ich gerockt. Aber ja, sehr, sehr schön. Eben, ab heute erhältlich, digital Deluxe Super Upgrade Edition schon seit dem Dienstag.
Für
ein
Preis-Upgade von 800%.
Irgendwie 10 Franken oder so, oder 20 Franken.
Okay. Ja. Gut. Ja, danke dir, Domi, für Death Stranding 2 on the Beach. Mal schauen, wie das bei den Leuten ankommt. Und wir sind auch angekommen, und zwar am Ende von unserem Podcast. Und ich bedanke mich bei euch, Jungs, und auch bei allen, die uns draußen zugelassen haben. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen.
Tschö.
Tschüss.